Ihr Lieben, bei der Vorbereitung auf heute, in dem Wort, was ich mit uns teilen möchte, bin ich erstaunt gewesen, wie wichtig dieses Wort ist. Und ich muss immer wieder sagen, die am meisten gesegnet werden bei einer Predigtvorbereitung, wisst ihr, wer das ist? Das ist immer der Prediger. Und so ging es mir. Während ich dabei war, habe ich gemerkt, was für eine Kraft in dem Wort steckt. Benni, du darfst mal einfach anfangen, ne? Der Leib Christi. Und ich habe es diesmal genannt und der Dienst der Gaben. Ganz zum Schluss werde ich, nachdem die Predigt die Vorbereitung dafür war, euch ein Zitat anwerfen. Und durch dieses Zitat wird deutlich, wie wichtig die Gaben sind. Wie wichtig es ist, dass jeder, der aus dem Geist Gottes geboren ist, in dem Christus lebt. Und darum geht es. Vergessen wir die theologische Vokabel Wiedergeburt oder sonst etwas. Es geht nicht um eine Vokabel, die wir sagen, I am born again. Das sagt auch der amerikanische Präsident. Das sagen viele, viele Menschen. Wichtig ist, ob Gottes Geist in einem wunderbaren Akt der Liebeszuweisung des Vaters an uns in uns Platz genommen hat, ob er in uns wohnt, ob Gottes Geist mein Herz lenkt, leitet und erfüllt. Nur darauf kommt es an. Gott ist ein Gott, der tat, er handelt. Es geht nicht darum, ob wir ein Etikett haben, ich bin wiedergeboren, ich bin Christ, ich bin Baptist oder Charismatiker, sondern ob Gottes Geist in mir sein Werk tut. Und wenn er sein Werk in uns tut, dann will er durch jeden von uns etwas bewirken. Jeder von uns. An seiner Stelle, auf seiner Stufe, in seiner Art und Weise. Das ist mein Punkt heute Morgen. Es ist die dritte Predigt zu diesem Thema Leib Christi. Vorher ging es ja um Gemeinde und Leib Christi ist ein Teil von der Gemeinde. Und da gab es jetzt wiederum zwei Predigten in der Vorbereitung und jetzt wäre das heute der dritte und letzte Teil. Wir sehen hier ein Kreuz, übrigens, das ist ganz toll, wie so kleine Flöhe ist das hier auf der Folie. Wir sehen aber in der Mitte das Kreuz. Und ich möchte heute Morgen sehr viel auch über das Kreuz sprechen. Und wenn wir das Mahl feiern, dann werden wir heute Morgen ganz besonders merken, es geht darum, dass wir uns am Fuß des Kreuzes treffen. Christen treffen sich am Fuß des Kreuzes. Ich möchte mit euch drei Bibelstellen teilen, die mit dem Fuß des Kreuzes zu tun haben. Danach ein Zitat in unsere Mitte hineinstellen und danach einen Bibeltext aus Römer Kapitel 12 mit uns behandeln. Das ist der Teil meiner Predigt. Benni, das erste Bild, danke. Epheser 2, 14 bis 16, eine mächtige Bibelstelle. Denn er ist unser Friede. Er, der die beiden Teile zu einer Einheit gemacht und die trennende Scheidewand, die Feindschaft weggeräumt hat, nachdem er durch die Hingabe seines Leibes das Gesetz mit seinen in Satzungen gefassten Geboten beseitigt hatte, um so die beiden in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten und die beiden in einem Leib mit Gott durch das Kreuz zu versöhnen, nachdem er in seiner Person die Feindschaft getötet hatte. Liebe Geschwister, das ist eine von den Bibelstellen, die ich auch schon zigmal, vielleicht hundertmal oder wie viel, gelesen habe und die jedes Mal, wenn ich sie höre oder lese, mich einfach nur überwältigt. Ich spüre, dass ich dieser Stelle nicht gerecht werde. Ich kann diese Stelle niemals so auslegen, wie sie ausgelegt werden müsste. Sie ist umhüllt von Geheimnis, von Macht, von einer göttlichen Macht. Bibelausleger sind sich nicht ganz klar darüber, wer denn nun hier versöhnt wird. Ist es gut und böse? Sind es bestimmte Völker? Auf jeden Fall ist es Israel und die Gemeinde. Durch das Kreuz ist Israel dem alttestamentlich erwählten Bundesvolk die neue Gemeinde gegenübergestellt. Israel bleibt Aber Israel wird gleichzeitig auch hineingenommen in die neue Gemeinde. Und Paulus Anliegen war es auch immer, so viele vom Volk Gottes wie möglich zu Christus hinzuziehen. Und er sagt auch, nicht alle, die Israel sind, sind wirklich Israel. Deshalb müssen wir unterscheiden zwischen einfach dem Volk, der Nation und der Präsenz von Gottes Volk als solchem und denen, die aus diesem Volk die Möglichkeit bekommen haben, in Christus auch zur neutestamentlichen Gemeinde zu gehören. Auf jeden Fall, Gott hat das miteinander versöhnt. Gott ist der Gott, der Ungleichheiten zusammenbringen möchte. Wenn Hartmut ein ganz anderer Mensch ist als ich, dann ist es Gottes Ziel, uns beide in ihm eins zu machen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass ich, wenn ich Dinge gegen dich haben sollte, dass ich den Herrn bitte, mir die wegzunehmen, damit unsere Einheit wiederhergestellt wird. Zwischen uns darf nichts Trennendes, nichts Böses sein. Zwischen uns allen darf nichts Trennendes und nichts Böses sein. Und wenn wir Menschen haben, gegen die wir etwas haben, dann ist das eine Tatsache, die uns abhält, wirklich am Fuß des Kreuzes mit dem Vater Gemeinschaft zu haben. Er möchte jede Scheidewand, die es unter uns gibt, wegnehmen. Wenn ich Dinge lese, wie unsere lieben türkischen Freunde in Deutschland immer mehr darauf drängen, dass sie Moscheen bekommen, dass die türkische Sprache in den Schulen unterrichtet wird und dass sie deutlich mehr Kinder bekommen als die Deutschen und wir irgendwann einmal aussterben werden. Wenn ich diese Dinge betrachte, dann baut sich in mir eine Scheidewand auf zu diesen Menschen. Aber ich treffe diese Menschen jede Woche mindestens einmal und habe mit ihnen Gemeinschaft. Und jedes Mal muss ich vor Gott stehen und sagen, Herr, hilf mir, die Scheidewand zu entfernen. Du bist derjenige, der die Scheidewand wegnimmt und der uns zusammenbringt. Das ist ein Kampf. Menschlich gesehen habe ich die Einstellung, dass das, was im Moment in Deutschland geschieht, auch mit dem dauernden Hineinkommen von Asylbewerbern, dass wir da große Probleme in unserem Land bekommen. Wenn wir das Deutschtum sehr wichtig nehmen und sagen, wir möchten gerne eine deutsche Nation bleiben, in dem Moment, wo wir sagen, das ist alles egal, das wird weitergehen und irgendwann ist es eine multikulturelle Nation und das Deutschtum ist verschwunden. Zumal ich weiß, dass es bei Gott um ganz andere Dinge geht und er hilft mir, dass ich solche nationalen Empfindungen zurückstelle, unterdrücke, kreuzige, aber dass eines zutage tritt, Herr, nimm jede Scheidewand weg und lass uns eins sein vor dir und in dir. Das ist ein innerer Kampf, der mit unserem Fleisch auch zu tun hat. Bitte prüft euch, wo habt ihr Wände zwischen euch und anderen Menschen? Wo sind Gedanken in euch, die von Ablehnung beherrscht sind, von Umgehen? Und das hat alles mit unserem Leid. Das hat mit unserem Leib zu tun, das hat mit unserer Einstellung zu tun. Aber zum Beispiel, wenn ich jemanden ablehne, dann umgehe ich ihn, dann gehe ich um ihn herum und will mit ihm nichts zu tun haben. Das heißt, immer ist dabei unser Leib auch gefragt. Hier haben wir das Zentrum dieses Verses ist, nachdem er durch die Hingabe seines Leibes das Gesetz und so weiter beseitigt hatte, hat er die beiden. Ich denke, die beiden ist auch das Gesetz und das Evangelium. Christus hat das Gesetz erfüllt. Er hat es ja nicht zunichte gemacht. Er hat es erfüllt und so das Gesetz geheiligt durch das Evangelium. Das Größere ist aber das Evangelium, davon bin ich überzeugt. Das geschah durch die Hingabe seines Leibes. Wenn wir nachher das Abendmahl nehmen werden, dann geht es dabei um das Teilnehmen an der Hingabe von Jesu Leib für uns. Und gleichzeitig an seine Frage an uns, ob wir bereit sind, unseren Leib hinzugeben. Die nächste Folie. Wir wissen, dass wir aus dem Tode ins Leben hinübergegangen sind. weil wir die Brüder lieben. Wer seinen Bruder nicht liebt, verbleibt im Tod. Denken wir mal um. Aber wer seinen Bruder liebt, der ist im Leben. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So sind nun auch wir verpflichtet, das Leben für die Brüder hinzugeben. Ich drücke es mal jetzt so aus, wie wir es heute, glaube ich, lieber hätten und wie es auch korrekt ist. Wenn wir Christi Leben für uns wirklich in Anspruch nehmen, so haben wir das Bedürfnis, auch unser Leben für den Bruder und für die Schwester hinzugeben. Das ist eine logische Folge. Wenn ich wirklich aus der Hingabe Jesu für mich lebe, ist es mein Bedürfnis, mein Leben zum Beispiel für euch hinzugeben. Ganz praktisch auch. Dass ich bete für euch. Dass ich gerne am Sonntagmorgen etwas eher hier sein möchte, um mit euch im Gebet hinten im Raum mich zu treffen, um ganz konkret für diesen Morgen zu beten. Wie man sich begegnet, die Hand gibt, sich manchmal umarmt, wie man sich anschaut, wie man aneinander denkt, alles hat mit unserem Leib zu tun. Hingabe seines Leibes, korrekt? Dass er sein Leben für uns hingegeben hat und wir unser Leben für die Brüder hingeben. Das ist mein Thema heute Morgen. Die Hingabe nicht nur unserer Gedanken, unserer Seele, unserer Einstellung. Ja, ich bin jetzt auch in der Christus für alle in Reda-Wiedenbrück. Na, mal sehen, wie das da so weitergeht. Ich lasse das mal alles auf mich zukommen. Hingabe des Leibes ist sehr, sehr konkret. Ich habe diese Verse nicht ausgelegt. Diese Verse sind gigantisch. Sie sprechen wirklich vom Himmel. Ja? Die nächste Folie. Jetzt kommt der dritte Vers. Nehmen wir den gleich mal dabei. Okay. So, hier sehen wir dieses wunderschöne Bild, was wir schon mal in Bielefeld von Ewald ausgelegt bekommen haben. Das steht im Internet und es ist wirklich einfach ganz toll. Hier ist eine Gemeinschaft, hier ist Gemeinde. Aber Gemeinde trennt sich nicht von anderen und lebt nicht isoliert für sich selbst, sondern Gemeinde sucht den Bruder. Da ist der ausgestreckte Arm zu dem Fremden, zu dem, der draußen ist, egal wo. Ob Türke, Albaner, Araber oder sonst etwas oder Nicht-Christ oder aus einer anderen Gemeinde. Wir strecken unseren Arm aus, damit jemand dazukommt. Das Ergebnis von den Bibelstellen, die wir gerade eben betrachtet haben, ergibt sich diese. Darum, weil es so ist, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat, nehmt auch ihr euch gegenseitig an, wie auch Christus euch zu Gottes Verherrlichung angenommen hat. Am Fuß des Kreuzes treffen wir uns. Jesus ist für uns gestorben. Seine ausgestreckten Arme bilden eine Horizontale. Und diese Horizontale bedeutet, ich nehme euch an. Ich nehme dich an. Ich gehe auf dich zu. Ich möchte nicht alleine bleiben, ich möchte meinen Bruder suchen, ich möchte die Fremden suchen. Und manchmal stellt uns Gott in eine Gemeinschaft hinein, mit der wir eigentlich gar nichts zu tun haben, so wie ich das im Moment in Bielefeld noch tue am Dienstagabend. Ich bin meilenweit getrennt von diesen Menschen, aber weil Christus für mich vom Himmel gekommen ist, auf die Erde, für mich gestorben ist, weil er herabreicht in mein Elend und mich erfüllt mit seinem Geist, breitet er meine Arme aus in Liebe zu den anderen Menschen. Am Fuß des Kreuzes, da treffen wir uns. Wenn irgendetwas in unserem Leben nicht in Ordnung ist, kommt zum Fuß des Kreuzes. Da, wo Christus dich angenommen hat. Christus nimmt uns nur dort an. Christus kommt nicht her und sagt, du bist eigentlich ganz in Ordnung. Und ich kenne viele Menschen, die ganz in Ordnung sind, die ihre Familien im Schuss haben, die ihre Kinder gerne haben, ihre Ehefrau, die einer geregelten Arbeit nachgehen oder sonst noch etwas. Aber sie sind nicht am Fuß des Kreuzes. Christus begegnet uns nicht in der Moral. Christus begegnet uns nicht in einem guten Leben. Christus begegnet uns am Fuß des Kreuzes. Lass es mal so stehen, Benjamin. Die Tatsache des Kreuzes in seiner vertikalen und horizontalen Dimension kommt hinein in die ganze Komplexität des Lebens, in die Kompliziertheit der Beziehungen und in die Schwierigkeiten, Gemeinschaft aufzubauen. Überall da, wo es uns schwerfällt, gerade vielleicht auch in der Verwandtschaft. Wir kommen gut manchmal mit Menschen aus, die im Prinzip weit weg sind. Man begegnet sich, man kennt sich nicht, man nimmt den anderen an. Wenn man ihn aber erkannt hat, wer er ist, fällt die Annahme schon wesentlich schwerer. Und gerade in der Verwandtschaft. Das ist der große Stolperstein. Aber dann, wenn wir am Fuß des Kreuzes sind, erleben wir Einheit und hier entsteht Einheit. Die Einheit des dreieinigen Gottes wird Fleisch in der gelebten Einheit unserer Gemeinschaft. Das, was Jesus Christus im Heiligen Geist und mit dem Vater im Himmel erlebt, wird Gestalt unter uns. Und zwar nicht weniger wichtig. Jesus Christus sieht unsere Einheit genauso an wie die Einheit mit seinem Vater im Himmel, weil er diese Einheit nämlich gestiftet hat. Es ist nicht so, bitte denkt daran, dass wir diese Einheit herstellen. Diese Einheit ist da und wir treten in sie ein. Das ist ein Unterschied. Wenn wir diese Einheit erst herstellen müssten, wenn wir uns bemühen müssten, ich möchte Adoline näher kennenlernen. Ich möchte, dass Einheit zwischen uns entsteht. Ich möchte, dass zwischen Luise und mir noch mehr Einheit entsteht. Dann bin ich auf dem falschen Dampfer. Wenn ich aber weiß, dass Christus uns eins gemacht hat und ich brauche das lediglich akzeptieren und darin leben, das ist Gnade. So, und jetzt möchte ich mit euch im letzten Teil die nächste Folie einen Bibelabschnitt teilen, Römer 12, 1 bis 6. Noch eine kurze Vorbemerkung dazu. Beim letzten Mal, wenn ihr euch erinnern könnt, vor 14 Tagen, am letzten Sonntag war ja der liebe Ulrich Müller hier und hat über den wunderbaren Psalm 30 gesprochen. Aber davor hatte ich über 1. Korinther Kapitel 12 mit euch gesprochen, wenn ihr euch erinnern könnt. 1. Korinther 12, am Anfang werden die Gaben beschrieben, die Gaben des Geistes. Und danach kommt Paulus auf den Leib zu sprechen. Und er verbindet also die Gaben des Geistes mit dem Leib. Es ging um Stolz und um Minderwertigkeit, wenn ihr euch erinnern könnt, dass der eine sagt, weil ich kein Auge bin, deshalb gehöre ich nicht zum Leib. Man fühlt sich also minderwertig. Andere sagten, ich bin das Auge. Ich bin wichtig, ohne mich kannst du nichts machen. Das wäre Stolz. Beides dient nicht dem Leib. So, das war 1. Korinther 12. Jetzt haben wir Römer 12, kann man sich gut merken. Auch da ist von den Gnadengaben die Rede. Paulus verbindet da also auch die Lehre von den Gnadengaben, auf die ich ja in zukünftigen Predigten noch viel mehr eingehen möchte, was das alles bedeutet. Er verbindet diese Gnadengaben mit dem Leib. Das heißt, der Leib Christi, der wir sind, und die Gnadengaben sind eine Einheit und hängen ganz eng zusammen. Schauen wir uns mal an, wie Paulus das angeht. So ermahne ich euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, bringt eure Leiber als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer dar. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil darüber gewinnt, welches der Wille Gottes sei, nämlich das Gute und Gott Wohlgefällige und Vollkommene. So fordere ich denn, Kraft der mir verliehenen Gnade, einen jeden von euch auf, nicht höher von sich selbst zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern auf eine besonnene Selbstschätzung bedacht zu sein, nach dem Maß des Glaubens, das Gott einem jeden zugeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, die Glieder aber nicht alle denselben Dienst verrichten, so bilden auch wir trotz unserer Vielheit einen einzigen Leib in Christus. Das ist so. Das müssen wir nicht erst machen. Wir bilden das. Im Verhältnis zueinander aber sind wir einzelne Glieder. Doch so, dass wir Gnadengaben besitzen, die nach der uns verliehenen Gnade verschieden sind. Die ersten Verse, die wir heute Morgen betrachtet hatten, waren Bibelverse, die die Realität Gottes und Christi uns darstellen. Sie sind Realitäten. Und diese Realitäten führen dazu, dass nun Paulus zum Beispiel sagt, was folgt daraus? Hier ist es so, nachdem Paulus in den ersten 11 Kapiteln des Römerbriefes die ganze umfassende Theologie dargelegt hat, vor der heute alle Wissenschaftler, Geisteswissenschaftler, Theologen, Philosophen einfach nur kapitulieren müssen und sagen müssen, das ist gewaltig. Wenn das stimmt, was da steht, dann müssen wir alle Philosophie, alles Nachdenken über Gott und die ganze Welt vergessen und müssen nur noch zu Gott kommen, weil bei ihm die einzige Realität ist. So, das hat Paulus alles in einer gigantischen Weise uns vorgeführt. Jetzt kommt der sogenannte ermahnende Teil an die Gemeinde. Und er beginnt so. Ich ermahne euch, liebe Geschwister, ihr Lieben, alle, die ihr in Christus seid, durch den Hinweis auf die Barmherzigkeit Gottes. Wir haben nicht die Zeit, alle die Verse ganz genau auszulegen, aber nur so ein paar Highlights. Wer die Barmherzigkeit Gottes noch nicht erfahren hat, kann seinen Leib für die Geschwister nicht hinlegen. Wenn du nicht im Erbarmen Gottes lebst und in der Demut, die daraus folgt, dass sich Gott meiner erbarmt hat und dass ich sein Erbarmen erlebt habe. Wir haben früher in dem Pfingstjubel, das war das Liederbuch der Pfingstgemeinde, da gab es ein Lied, mir ist Erbarmung widerfahren, hieß das. Mir ist Erbarmung widerfahren, stimmt's, Elfriede? Ne? Mir ist Erbarmung widerfahren. Das erlebe ich jeden Tag. Ich stütze mich auf die Erbarmung Gottes und sage, Gott, danke, dass du dich meiner erbarmst. Wenn du das erlebt hast, dann bist du in der Lage, deinen Leib als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer dazu bringen. Und er sagt dann noch weiter, das sei der entsprechende, der gemäße Gottesdienst, das sei der Gottesdienst, auf den es eigentlich ankommt, das sei der Gottesdienst, ohne den alles andere hinfällig ist. Er ist vernünftig, er ist logisch, es ist richtig. Gottesdienst ist es, wenn wir füreinander unsere Leiber, unsere Seelen, unser ganzes Menschsein hinbringen und sagen, Hartmut, ich möchte dir dienen, ich möchte für dich da sein. Johannes, ich möchte für dich da sein. Andreas, der du heute Gast bist, ich möchte für dich da sein. Die, die in der Gemeinde sind, sind füreinander da und bringen ihre Leiber füreinander ein. Vielleicht etwas zu diesem Ermahnen. So ermahne ich euch nun, liebe Brüder. Das ist so typisch deutsch, dieses Wort. Und jeder verbindet damit eine bestimmte Gestik auch, zum Beispiel den erhobenen Zeigefinger. Wisst ihr, was da im Urtext steht? Im Urtext steht Paraklein. Und das ist ein Wort, das heißt zuallererst Trost. Trost, Zuspruch, für den anderen etwas tun. Ein Lehrer, der seine Schüler Paraklein, der kommt in die Klasse und sieht eine wunderbare junge Schar von Menschen, von Kindern, von Jugend. Also der Lehrer, der seine Klasse vor sich hat und der vor seiner Klasse steht, der wird diese Schüler nicht nur ermahnen, wie das früher war. Das tut mir auch so leid und ich habe oft schon Buße dafür getan, für meine Eltern und Vorelterngenerationen, die noch so ein Verständnis gehabt haben, wenn da Schüler in einer Klasse sind, müssen die den ganzen Morgen nur gezüchtigt und ermahnt werden. Das ist nicht im Sinne Jesu. Deswegen glaube ich auch, dass die Bibel viel aktueller ist als das, was man so gemeinhin meint. Die Bibel ist nicht veraltet. Dass ein Lehrer seine Schüler tröstet, sie hineinnimmt in ein wunderbares Wissen, was er ihnen vermitteln möchte, und eine väterliche Haltung hat, das ist heutige Pädagogik. Das wissen Eltern heute, seit Pestalozzi, seit Janusz Korczak, der mit seinen Kindern im KZ